Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Im September 1919 wurden sie gegründet, die Waldorfschulen in Deutschland. Und was in Stuttgart mit einer ersten Schule begann, wird heute in Berlin mit einem Festakt gefeiert. Wir berichten gleich darüber und schauen auch schon ein wenig vor auf den großen globalen Klimatag morgen. Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo hat nämlich ausgegebenem Anlass nochmal die Schulpflicht betont. Er hält nichts davon, den Unterricht für Klimaproteste sausen zu lassen. Und wir fragen ihn gleich, warum. Hallo damit zu Campus und Karriere. Am Mikrofon ist Kate Malaike. An Waldorfschulen in Deutschland sind im vergangenen Jahr so viele Kinder wie nie zuvor eingeschult worden. Das meldet frisch das Statistische Bundesamt und spricht von rund 1% der über 720.000 Einschulungen, die an diesem Schultyp erfolgt sind. Der Anteil der Waldorfschüler ist also insgesamt gesehen gering. Doch mit ihrem besonderen pädagogischen Ansatz haben diese Privatschulen dennoch einen festen Platz in der deutschen Schullandschaft, und zwar seit genau 100 Jahren. Heute wird dieses Jubiläum offiziell in Berlin gefeiert mit internationalen Gästen.
Die Waldorfschüler aus Namibia tanzen sich schon mal warm. Über 2000 Kinder und Jugendliche aus über 30 Waldorfschulen weltweit feiern heute im Berliner Tempodrom 100 Jahre Waldorfschule.
Na, ich sag mal, die Waldorfschule ist schon durch das Schulkonzept sehr, verbindet sehr. Ich glaube, das, was wir brauchen für untereinander als Menschen, ist, dass wir einfach dieses soziale Miteinander, das fördert die Waldorfschule extrem, finde ich.
Erklärt Antonia de Picciotto, die 8 Jahre in Namibia zur Schule gegangen ist. Die ganzheitliche Ausbildung mit Kunst, Musik, Theater und Handwerk ohne den Druck von Noten sei das Besondere. Und die Lehrer seien auch anders als an staatlichen Schulen, betont Schülersprecher Jaschan Steffens.
Und das ist teilweise einfach mehr ein Freund als ein Lehrer.
Das Fach Eurythmie, wo es um Sprache, Musik und tänzerische Darstellung geht, gibt es nur an Waldorfschulen. Natürlich können Luise, Momo und Erik aus der 4. Klasse der Waldorfschule Cottbus ihren Namen tanzen, aber auch noch vieles andere.
Wir haben schon Bücher so gebunden halt und so was gedruckt und Körbe geflochten und so haben wir schon.
Wir haben genäht, wir haben gestrickt, wir haben gehäkelt.
Also ganz viel Korn angepflanzt, das dann gemäht, ausgedroschen und so. Dann backen wir jetzt noch Brot.
245 Waldorfschulen gibt es in Deutschland, knapp 1200 weltweit. In Deutschland hat sich die Zahl der Waldorfschüler seit 1990 verdoppelt. Und ganz besonders wächst die Nachfrage in den asiatischen Ländern, Indien und Lateinamerika, sagt Henning Kulak-Ublik, Vorstand der Waldorfschulen in Deutschland. Ein Grund dafür sei die Erziehung zur Empathiefähigkeit und zum selbstständigen Denken.
Wir gehen halt davon aus, dass ein Mensch dann ein ganzer Mensch ist, wenn er seine Finger, seine Hände, seine Beine, seinen Willen benutzen kann. Wenn er sich in seinem Seelenleben so gut auskennt, dass er also seine Gefühle auch als Wahrnehmungsorgane nutzen kann und nicht nur als Sensorium, wie es ihm gerade selber geht.
Die erste Waldorfschule wurde vor 100 Jahren in Stuttgart für die Arbeiterkinder der Zigarettenfabrik Waldorf Astoria eröffnet. Der Fabrikdirektor Emil Mold bat den Anthroposophen Rudolf Steiner, eine ganzheitliche Pädagogik für die Kinder seiner Angestellten zu entwickeln. Steiner wollte dem Drill preußischer Schulen mehr Menschenfreundlichkeit entgegensetzen und jedes Kind sollte seine Talente entwickeln können. Später geriet Steiner wegen antisemitischer und rassistischer Äußerungen in die Kritik. Davon haben sich die Schulen distanziert. Für ihre 2 Töchter würden Ingrid Luchtenberg-Engel und Markus Engel jederzeit wieder eine Waldorfschule wählen.
Sie gucken offen in die Welt hinein und haben auch, ich sag mal, eine Herzgeste im sozialen Bereich, wo sie sagen können, oh, da müssen wir mit anpacken.
Letztens waren wir irgendwo einkaufen und da saß ein Mann und ihm ging es nicht gut. Und ist unsere Tochter sofort auf ihn zu, kann ich Ihnen helfen, und hat ihm einen Stuhl geholt. Also
sie werden dahin entwickelt, dass das in ihnen möglich wird.
Dennoch sei es wichtig, die Waldorfschulen weiterzuentwickeln, betont Henning Kulak-Ublik. Der Digitalisierung und Globalisierung müsse man mit Medienmündigkeit begegnen, nicht allein mit Medienkompetenz.
Medienmündigkeit bedeutet, dass man sich mit den unterschiedlichsten Medien zurechtfindet und nicht Medien reduziert auf die elektronischen Medien, sondern dass man sich eben Fähigkeiten entwickeln muss, zunächst mal durch die Sinne, durch das eigene Tun, durch Lesen, durch Zuhören, durch Theater, durch Musik und so. Solche Dinge, da erwirbt man Fähigkeiten, die man dann umso besser brauchen kann, wenn es an die digitalisierte Welt geht.
Das allerdings hat seinen Preis. Das Schulgeld richtet sich nach dem Einkommen der Eltern und der Zahl der Kinder. Im bundesweiten Durchschnitt liegt es bei 200 Euro pro Monat. 2017 verließen 6% der Schüler die Waldorfschule ohne Abschluss, genauso viel wie an staatlichen Schulen. 50% schafften dagegen das Abitur, an öffentlichen Schulen waren es 35%.
Anja Nils war das über die Feiern zu 100 Jahre Waldorfschulen in Deutschland. Wenn morgen weltweit für eine andere Klimapolitik demonstriert wird, werden auch in Deutschland wieder viele Schülerinnen und Schüler dabei sein. Und die Debatte, ob Schwänzen fürs Klima eigentlich in Ordnung geht, beginnt von neuem. Auch am Bodensee stellen sich Schulen auf den globalen Klimatag morgen ein.
Schule schwänzen morgen Freitag, das ist beschlossene Sache.
Ich gehe demonstrieren. Freitag ist ja jetzt die internationale Demo und das finde ich schon, dass es das wert ist, dass man da einmal den Freitag ausfallen lässt.
Demonstrieren ist ja der internationale Streik. Dieser globale Streik ist mir auf jeden Fall wert.
Jonna Jacobi und Lukas Höhn besuchen die Oberstufe des Gymnasiums Überlingen und sind fest entschlossen. Am Freitag bleiben sie der Schule fern. Sie werden in Friedrichshafen demonstrieren. Am Bodensee, das wissen sie, wird am Freitag was los sein. Das gilt auch für Konstanz, wo die Fridays for Future Bewegung mit der Ausrufung des bundesweit ersten kommunalen Klimanotstandes ihren ersten großen Erfolg feiern konnte. Dort werden über 3000 Teilnehmer erwartet. Für die kann das Fernbleiben vom Unterricht allerdings zu Konsequenzen führen. Jonna Jacobi findet, solche Sanktionen wären unangemessen.
Ich finde das unsinnig. Der Großteil macht es ja nicht, weil sie Schule schwänzen wollen, sondern weil sie wirklich was verändern wollen, weil sie den Erwachsenen in der Politik zeigen wollen, wir müssen hier was ändern.
Bei uns gibt es da noch keine formalen Folgen. Ich mache es einfach so, dass ich dann nicht den Unterricht besuche und dann ist es im Prinzip eine unentschuldigte Fehlzeit.
Ergänzt Lukas Höhn. Harte Strafen für Fridays for Future-Teilnehmer habe es an seiner Schule bislang noch nicht gegeben. Aber
wenn sich dann am Ende vom Schuljahr rausstellt, dass ich zu viele unentschuldigte Fehlzeiten habe, dann steht es halt am Ende im Zeugnis. Das wäre es mir aber dann auch in dem Fall wert.
Hält sich die Angst vor schulischen Sanktionen damit in Grenzen, so ist die Furcht umso größer, etwas Wichtiges beim Unterrichtsstoff zu verpassen. Das Abitur steht vor der Tür, da wollen sie nicht hinten dran bleiben.
Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Freitag demonstrieren bin. Ich mache jetzt dieses Jahr Abitur dann und da muss man schon Prioritäten setzen.
Ohne die grundsätzliche Androhung von Sanktionen für die Demo-Teilnehmer hätte die Fridays for Future-Bewegung allerdings längst keine so hohe Durchschlagskraft, glaubt wiederum Lukas Kirchner, ebenfalls Oberstufenschüler am Gymnasium Überlingen.
Ich selber würde nicht dafür einstehen, dass Schüler schulfrei bekommen sollten für Fridays for Futures, denn die Tat sozusagen zu schwänzen, um für die Demo da zu sein, dieser Bruch, das ist genau die Tat, die sozusagen zeigt, wie wichtig das ist.
Einerseits freue ich mich über die Politisierung unserer Schülerinnen und Schüler.
So Hans Weber, Rektor des Gymnasiums Überlingen. Aber da gibt es eben auch ein andererseits. Demnach
besteht die Schulpflicht aus gutem Grund. Und da ist es auch wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler wissen, dass es Folgen hat, wenn sie unentschuldigt fehlen. Bei einer Klassenarbeit hieße das die Note ungenügend.
Einmaliges Fehlen ohne Entschuldigung bedeutet die Pflicht zum Nacharbeiten. Bei gehäuften Fehlen werden die Zügel allerdings angezogen. Nachsitzen, zeitweiliger Unterrichtsausschluss. Der Werkzeugkasten mit möglichen Sanktionen hält da einiges bereit. Bislang musste ihn Schulleiter Weber aber doch nicht aufmachen, was auch schwierig wäre. Denn einerseits loben viele Regierungspolitiker bis hin zur Kanzlerin die demonstrierenden Schüler, andere wiederum, wie die baden-württembergische CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann, stehen hinter Sanktionen für abwesende Schüler. Wie mit diesen völlig gegensätzlichen Haltungen umgehen? Hans Weber?
Ja, zunächst haben ja beide ihre Berechtigung und ich denke, dass ein wesentlicher Punkt ist, auf den Einzelfall zu schauen. Wenn es um eine einmalige Teilnahme an der Demonstration geht, finde ich das einen anderen Gesichtspunkt, als wenn einzelne Schülerinnen und Schüler regelmäßig fehlen. Unsere Erfahrung auch im letzten Jahr hat gezeigt, dass es kein Massenproblem ist und gleichzeitig es die Möglichkeit gab, auch innerhalb der Schule zu diskutieren, was machen wir denn konkret? Dann, glaube ich, fühlen sich die Jugendlichen auch ernst genommen.
Wie halten wir es mit den Klimaprotesten morgen und der Schulpflicht? Thomas Wagner, war das mit einem Stimmungsbild vom Bodensee und den Hinweisen von der dortigen Bildungspolitik? Ja, und auch in Bayern soll es Proteste geben. Aus dem dortigen Kultusministerium war dazu nun folgende Meldung zu hören.
Der bayerische Kultusminister Michael Piazzolo hat die Schüler im Land gewarnt, sich weiter während der Schulzeit an den Fridays for Future-Protesten zu beteiligen.
Das Ziel medialer Aufmerksamkeit sei längst erreicht. Insofern sehe er überhaupt keine Notwendigkeit, nun während der Unterrichtszeit für Fridays for Future zu demonstrieren, sagte der Politiker der Freien Wähler.
Er forderte die Schulleiter auf, angemessen zu reagieren und verwies auf die Schulpflicht.
Maßnahmen wie Nachsitzen, Verweise und Bußgelder seien im Schulgesetz ausdrücklich vorgesehen.
Über diese Aussagen wollen wir jetzt mit dem bayerischen Kultusminister Michael Piazzolo direkt sprechen. Guten Tag, Herr Piazzolo.
Guten Tag.
Warum warnen Sie denn Ihre Schülerinnen und Schüler davor, sich weiter während der Schulzeit an den Fridays for Future-Protesten zu beteiligen?
Nein, das Wort warnen ist von mir nicht gefallen, sondern ich habe gesagt, ich freue mich, dass sich Schülerinnen und Schüler politisch engagieren, aber bitte nicht während der Unterrichtszeit dem Unterricht fernbleiben und auf Demonstrationen gehen. Das kann man auch außerhalb der Unterrichtszeit machen und habe dann auch auf die einschlägigen Rechtsvorschriften verwiesen, die dann die Schulleiterinnen und Schulleiter zur Verfügung haben.
Also sagen Sie Fridays for School und nicht Fridays for Future?
Man kann natürlich beides verbinden. Das heißt natürlich freitags in die Schule gehen. Da investieren wir ja auch sehr, sehr viel Geld, dass die Schulen bei uns gut funktionieren und gut mit Lehrerinnen und Lehrern ausgestattet sind. Und im Anschluss daran, und das macht auch sehr, sehr viele Aktivisten von Fridays for Future, dann auch gerne für das Klima demonstrieren.
Jetzt ist morgen ja ein ganz besonderer Tag, der große Klimatag, kann man sagen. Das Bundeskabinett wird die Klimapolitik der Zukunft verkünden. Außerdem sind bundesweit viele, viele Demos auch in Bayern geplant, in Nürnberg, Augsburg und Regensburg zum Beispiel und in München. Was passiert denn morgen, wenn Ihre Schülerinnen und Schüler jetzt doch die Schule schwänzen? Mit was müssen die rechnen? Wollen sie wirklich Strafen verhängen?
Es wird ganz unterschiedlich gehandhabt. Es ist ja nichts Neues. Wir kennen es ja in unterschiedlichen Ausformungen seit mehreren Monaten. Mal stärker, mal weniger stark, auch mal in der Unterrichtszeit, mal außerhalb der Unterrichtszeit. Und ich habe den Eindruck, dass unsere Schulleiterinnen und Schulleiter sehr angemessen reagiert haben. Aber auch da gibt es eine bestimmte Bandbreite, je nach Fall. Das heißt, es ist vielerorts Unterricht nachgeholt worden. Es gab auch entsprechende Projekte. Das sind also pädagogische Maßnahmen. Aber es ist auch der ein oder andere Verweis ausgesprochen worden. Das kommt immer auf die Verhältnisse vor Ort drauf an.
Finden Sie nicht, dass das eigentlich ein falsches Echo aus der Bildungspolitik ist, gerichtet an junge Menschen, von denen ja sehr oft auch gesagt wird, dass sie sich für nichts anderes interessieren als für ihr neues Handy?
Man müsste die Frage umgekehrt, glaube ich, stellen. Jetzt, warum muss denn in der Unterrichtszeit demonstriert werden?
Weil die Demos in dieser Zeit halt sind.
Naja gut, aber die werden ja organisiert von den Schülerinnen und Schülern mitorganisiert, ob man es genau da machen muss. Also wir haben auch in Bayern morgen Demonstrationen, die um 15 Uhr stattfinden, also außerhalb der Unterrichtszeit. Es war häufig das Argument, wir werden medial besonders wahrgenommen, wenn wir es in der Unterrichtszeit machen oder während der Unterrichtszeit machen. Und da ist mein Eindruck, dass das inzwischen gar nicht mehr notwendig ist. Und ich will aber auch deutlich machen, dass natürlich Fridays for Future auch Wirkung gezeigt hat. In Parteien ist es ja auch aufgenommen worden. Insofern ist es eine Bewegung, die etwas bewirkt hat. Nur, ich bitte um Verständnis und will das auch deutlich machen, gerade als Kultusminister, der sich um die Schulen Tag ein, Tag aus bemüht, ist es natürlich unser Anliegen, dass eine Demonstration nicht während der Unterrichtszeit stattfindet.
Jetzt haben wir viel über die Schülerinnen und Schüler gesprochen. Morgen werden auch vielleicht ganz viele andere Menschen auf der Straße sein, die das sonst nicht sind. Viele Städte haben zum Beispiel schon ihren Beschäftigten freigegeben. Wie sieht das aus mit Lehrkräften, wenn die morgen mitmachen? Was droht denen dann?
Also es ist auch bei den Lehrkräften so, dass sie, wenn sie frei haben, es natürlich ihnen überlassen ist, ob sie an einer Demonstration teilnehmen oder nicht. Das ist ganz selbstverständlich. Wenn sie aber Dienst haben und für den Unterricht eingeteilt, dann werden sie auch am Unterricht teilnehmen. Die Lehrerinnen und Lehrer haben auch eine Neutralitätspflicht. Man muss ja auch die Frage stellen, die derzeitigen Demonstrationen haben ja einen positiven Unterton, man setzt sich fürs Klima ein. Wie wäre es denn, wenn der Zweck der Demonstration einer wäre, der vielleicht nicht so positiv von allen gesehen wird? Wer entscheidet das denn? Wer entscheidet denn, wann wer an welcher Demonstration teilnimmt? Insofern sollte man nicht die Frage stellen, gut oder böse, sondern es gibt bestimmte Verpflichtungen und dazu zählt auch die Schulpflicht.
Das ist richtig, zum Teil aber sind es natürlich sehr persönliche Entscheidungen, die ja auch da eine Rolle spielen, persönliche Haltungen. Sie wissen auch, dass die große Politik in Anführungszeichen, also die Bundeskanzlerin zum Beispiel oder auch der Bundespräsident, die Schüler auch dazu motiviert haben, indirekt sich für ihre Zukunft dann auch einzusetzen. Richtig. Schlussendlich ist es fair, dann zu sagen, wenn ihr es tut, dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr wegen der verletzten Schulpflicht mit Konsequenzen zu rechnen habt?
Nein, also ich erinnere mich jetzt an kein Zitat des Bundespräsidenten oder der Bundeskanzlerin, die die Schülerinnen und Schüler aufgefordert haben, während der Unterrichtszeit für das Klima zu demonstrieren. Auch ich differenziere sehr deutlich und sage, ich freue mich über das Engagement der Schülerinnen und Schüler. Ich habe auch mit vielen schon gesprochen. Es finden auch viele Projekte an den Schulen statt. Wir vermitteln ja auch im Unterricht vieles zum Thema Umwelt und Klima. Nur wir haben eben eine Schulpflicht und deshalb ist immer meine Aufforderung auch die Demonstrationen nicht während der Unterrichtszeit.
Michael Piazzolo war das, der bayerische Kultusminister hier in Campus und Karriere. Und wir haben gesprochen über die Teilnahme oder auch Nichtteilnahme von Schülerinnen und Schülern morgen bei der Klimademonstration Fridays for Future. Danke für das Gespräch, Herr Piazzolo.
Sehr gerne.
Hier ist der Deutschlandfunk mit Campus und Karriere und die Humboldt-Uni in Berlin ist jetzt der Spielort für unser letztes Thema heute. An der HU wird in ein paar Tagen zum neuen Semester am 1. Oktober der Lehrbetrieb am Institut für Islamische Theologie beginnen. 350 Interessierte haben sich beworben für die Studiengänge und das klingt erstmal vielversprechend, aber die Berufungen der 6 Professorinnen und Professoren verzögern sich, denn den Berufungen muss der Beirat des Institutes noch zustimmen und um diesen Beirat gibt es immer noch Streit. Sebastian Engelbrecht zum Stand der Dinge.
Einen Monat vor Beginn des Lehrbetriebs prangerte der Grünen-Politiker Volker Beck einen Missstand an. Im Beirat des Instituts für Islamische Theologie an der Humboldt-Universität sitze ein Islamverband, der auch Terrorsympathisanten vertrete. Freunde des iranischen Regimes und der gegen Israel aktiven Hisbollah. Beck forderte den Berliner Senat auf, die Islamische Gemeinschaft der Schiiten in Deutschland, IGS, aus dem Beirat zu verbannen. Steffen Krach, Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung im Senat, verteidigt den Sitz der Schiiten im Beirat.
Ich schätze Herrn Beck sehr und insbesondere auch sein Engagement. Ich kann aber sagen, dass wir die Vertreter, Vertreterinnen, die im Beirat hier an der Humboldt-Universität sind, dass wir die über die Sicherheitsbehörden des Bundes haben überprüfen lassen. Und uns gesagt wurde, dass wir die in diesen Beirat berufen können.
Im März musste Krach schon einmal einen Rückzieher machen. Der Verfassungsschutz hatte ein designiertes Beiratsmitglied als nicht tragbar eingestuft. Es soll sich um einen Vertreter der Schiiten gehandelt haben. Aber auf die generelle Kritik Becks, die Islamische Gemeinschaft der Schiiten in Deutschland sei zu eng mit dem iranischen Staat verbunden, will sich Steffen Krach nicht einlassen.
Es kann nicht Aufgabe der Wissenschaftsverwaltung sein, sozusagen diese Zusammenhänge zwischen der schiitischen Gemeinde und dem iranischen Staat zu bewerten. Da sind wir schon auf die Hinweise dann der Sicherheitsbehörden angewiesen.
Dass sich der schiitische Verband an den jährlich stattfindenden anti-israelischen Al-Quds-Demonstrationen beteiligt, zählt nicht. Sowohl für Krach als auch für die Präsidentin der Humboldt-Universität, Sabine Kunst.
Es ist klar, dass sie Demonstrationen organisieren, das wissen wir alles, sodass jetzt wir uns als Universität darauf verlassen, dass die vom der IGS entsandten Mitglieder auf den Fundament des Grundgesetzes und verfassungskonform sich verhalten. Das ist das, was jetzt hier in unserem Kontext zählt.
Außer der schiitischen IGS entsenden der Zentralrat der Muslime in Deutschland und die Islamische Föderation in Berlin Repräsentanten in den Beirat. Zudem sitzen zwei islamische Theologen in dem Gremium, Professoren von der Freien Universität Berlin und von der Universität Erfurt. Bislang hat der Beirat 5 von 6 Berufungen islamischer Theologen auf die Lehrstühle des Instituts bestätigt. Gleichwohl fordert die Berliner CDU, den Beirat des Instituts aufzulösen. Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus, Burkhard Dregger, kritisiert die Konstruktion des Beirats noch grundsätzlicher als Volker Beck.
Entgegen unserer Warnungen bereits in der Gründungsphase hat der Berliner Senat es versäumt, die liberalen Strömungen, die existierenden liberalen Strömungen des Islam in den Beirat aufzunehmen. Er hat das Gegenteil gemacht. Er hat den konservativen Strömungen eine Monopolstellung eingeräumt. Und das führt dazu, dass ein europäischer Islam, der kompatibel mit unserer Werte- und Gesellschaftsordnung ist, an diesem Islaminstitut nicht entwickelt werden kann.
Aber weder die Wissenschaftsverwaltung noch die Humboldt-Universität setzen sich dafür ein, dass etwa die liberalen Muslime Deutschland oder die Berliner Ibn Rushd-Goethe-Moschee Vertreter in den Beirat entsenden dürfen.
Deswegen ist dieser Beirat eine Fehlkonstruktion und ich würde empfehlen, ihn aufzulösen, so schnell wie möglich, und ihn neu zu besetzen und die liberalen Strömungen endlich einzubeziehen.
Burkhard Dreggers Schelte prallt bei den Verantwortlichen ab. Im Beirat säßen eben die Verbände, die die 300.000 Muslime in Berlin repräsentierten, meint Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach.
Mir ist ja die Kritik bewusst und ich habe da auch in den letzten Monaten, in den letzten Jahren mit vielen Akteuren drüber gesprochen. Wir haben uns aber natürlich auch angeguckt, welche Verbände in anderen Instituten bundesweit im Beirat vertreten sind. Und daran haben wir uns auch ein wenig orientiert.
Die Präsidentin der Humboldt-Universität, Sabine Kunst, verweist darauf, dass die liberalen Verbände von den Konservativen im Beirat nicht akzeptiert würden.
Wir hätten tatsächlich eine weitere Öffnung auch in Richtung liberaler Verbände mit den Vertretern der konservativeren Verbände nicht hinbekommen. Und die, die wir jetzt haben, sind tatsächlich entscheidend, um für Berlin eine wissenschaftliche Ausbildung im Bereich islamische Theologie zu machen.
In 3 Jahren wollen Senat und Universität die Zusammensetzung des Beirats noch einmal zur Diskussion stellen. Vorerst soll es bei der konservativen Zusammensetzung bleiben.
Mehr Geld für Forschung und Austausch. Diese Nachricht setzt heute wirklich den letzten positiven Akzent hier in der Sendung. Das Europaparlament hat der Aufstockung des EU-Forschungsprogramms Horizon und des Erasmus-Programms um insgesamt 100 Millionen Euro zugestimmt. Die EU-Politiker billigten die Ausweitung der finanziellen Unterstützung mit großer Mehrheit. Gleich geht's hier weiter mit Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten. Und das war's für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike.